Das ist der Podcast Der Chef in dir muss Führung finden. Hier gibt es Orientierung auf die Ohren mit Thomas Belker.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist Thomas Belker und ich begrüße euch zu einer Podcast-Folge, vor der ich selber ein bisschen Angst habe. Denn wir setzen uns mit dem Bild der traditionellen Männerrolle auseinander. Muss unsere Gesellschaft weiter mit dem Alpha-Mann samt Gorilla-Gehabe klarkommen oder gibt es Hoffnung? Sicherlich eine Folge auch etwas für unsere Zuhörerinnen und wenn es auch nur zum Mitlachen ist. Ich begrüße als Gast Dominik Schneider. Hallo Dominik, herzlich willkommen.
Hallo Thomas, danke für die Einladung, danke für das launige Intro. Ich bin mir sicher, du musst keine Angst heute haben. Und danke, dass du Lust hast mit mir, ja, über dieses wichtige Thema, wie ich finde, zu sprechen.
Ich habe sehr große Lust und ich bin wirklich nicht ganz sicher, wie heile wir aus dem Gespräch rauskommen, denn es könnte ja ans Eingemachte gehen. Wie ist denn unsere Alpha-Seite, die dunkle, ne? Also irgendwie kommen wir da bestimmt drauf. Dominik, vielleicht ein paar Worte zu dir. Du warst viele Jahre Marketing, Führungskraft, Experte bei Unternehmen wie Unilever, Coca-Cola oder L'Oreal. Und nach deiner Konzernkarriere, da ist die Frage, gibt es eine Konzernkarriere ohne Alpha-Gehabe? Nach deiner Konzernkarriere bist du heute Coach mit dem von dir entwickelten Konzept Beyond Alpha. So, und vielleicht fangen wir mal an zu verstehen, was Beyond Alpha ist und dann ja ein bisschen über deine Karriere, wie du überhaupt auf so einen Gedanken gekommen bist.
Ja. Genau, also vielleicht fange ich damit mal an, einfach weil das so biografisch dann Schritt für Schritt geht. Also du hast das richtig gesagt, ich war 20 Jahre auch irgendwie Alpha-Mann in High-Performance-Systemen, die Unternehmen hast du genannt. Und dann war ich vor 5 Jahren an einem Punkt, an den, glaube ich, einige von uns kommen, mich zu fragen, ist das jetzt die nächsten 15 Jahre auch noch der Ort, an dem ich wirken möchte oder gibt es noch was anderes? Und nach langer Suche, habe ich gemerkt, dass das Thema Männer, Stereotype, Rollenmuster, das, was ich heute die Alpha-Schablone nenne, mich auch immer betroffen hat, tatsächlich in meiner Karriere. Also dieses vermeintliche Idealbild vom immer starken, omnipotenten, vollgasgebenden Mann. Und das fand ich spannend. Und daraus hat sich das entwickelt, ja, was du gesagt hast, zu Recht, was ich Beyond Alpha nenne. Beyond Alpha ist die Sammlung all meiner Erfahrungen und Gedanken aus Gesprächen auch inzwischen mit hunderten Männern und der Bemerkung, dass es eben nicht nur mir so ging, mit der Alpha-Schablone Begegnung zu haben, sondern eben ganz vielen Männern von uns, dass wir uns in dieses vermeintliche männliche Stereotype-Idealbild reinpressen. Genau, und mein Angebot richtet sich in erster Linie an Unternehmen, ihre ja oft männlich geprägte Unternehmenskultur zu reflektieren und ein modernes Männerbild zu prägen, in dem sich alle und auch Männer wohlfühlen, aber eben auch an den einzelnen Manager, an den einzelnen Leader seine eigenen Stereotypenprägungen zu reflektieren und sich zu öffnen und aus dieser Schablone auszubrechen.
Interessiert das auch Frauen oder sagen die dann eher, macht ihr Männer mal euer Ding und kommt mit gewaschenem Kopf wieder und dann können wir reden?
Ja, das war am Anfang auch eine Frage, die ich mir gestellt habe, so nach dem Motto, jetzt habt ihr uns den ganzen Kram eingebrockt mit dem männlich geprägten System und jetzt braucht es da auch noch ein dezidiertes Narrativ. Ganz im Gegenteil aber bin ich da positiv überrascht worden, denn ich erlebe immer wieder, dass Frauen große Unterstützer innen sind von ja Männerreflexion und auch sagen, endlich geht es mal einer an und wir müssen auch die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam gestalten und es ist so wichtig, dass Männer aufmachen, sich reflektieren. Insofern hoffe ich auch, dass unser Gespräch heute eben oder bin mir sicher oder dass eben auch meine Erfahrung für alle Geschlechter relevant und interessant ist, weil ja auch wenn Männer aufmachen, das ja auch eine Auswirkung auf Partnerschaft, Familie, auf das ganze Leben natürlich auch hat und nicht im Business verbleibt.
Ja, also ich denke auch, Rollenklischees betreffen alle Gender und diejenigen, die vielleicht die Welt noch am meisten geprägt haben, privilegiert, zu Unrecht, wie immer man das dann im Einzelfall betrachtet, müssen sich auch ändern, wenn sich die Welt ändern soll für alle. Ne? So wird es sein. Wie war denn dein Wendepunkt? Also du hast es eben so kurz angedeutet, ja, du warst auch sehr leistungsorientiert und in einer sehr leistungsorientierten Umwelt. Wie bist du dazu gekommen, das in Frage zu stellen für dich?
Ja, ich habe tatsächlich ganz früh in meiner Karriere schon gemerkt, dass es da so ungeschriebene Regeln, dieses Idealbild, wie man als Mann erfolgreich sein soll, gibt. Und habe immer wieder auch sehr früh wahrgenommen, dass ich das auch als Feedback bekommen habe. Also so eine klassische Situation, an die ich mich erinnere, wo sie lange her ist, mein erstes Feedbackgespräch nach einem halben Jahr in meinem ersten Job, wo mein Chef, der es gut mit mir meinte, aber dann sich mir vorgenommen hat und gesagt hat, Dom, du musst, gerade wenn der Chef dabei ist, im nächsten Meeting mehr Gesprächsanteil haben, du musst härter werden, du musst deinen Punkt klarer machen. Und der meinte das gut, ne? Der wollte mir helfen, aber ich erinnere eben, wie ich in den nächsten Wochen so auf der Stuhlkante saß und immer versucht habe, das umzusetzen und so den Leuten ins Wort zu fallen und mehr Gesprächszeit zu bekommen und wie mich das auch gestresst hat, ne? Selbst wenn das vielleicht kurzfristig erfolgreich war. Und das ist mir ja über den Karriereweg immer wieder aufgefallen, dass eben in Unternehmen oft ungeschriebene, sehr subtile Regeln herrschen oder auch durch die Performance-Systeme, ne, von denen wir beurteilt werden, vorgegeben wird, dass der extrovertierte Mann, der auf der Bühne performt, der Raum einnimmt, ja, als erfolgreich und als Schablone gilt. Und da habe ich eben irgendwann gemerkt, dass das eigentlich für mich bedeutet, eine Rolle zu spielen und dass ich heute weiß, dass ich ganz andere Qualitäten habe, die eben nicht sind, jemanden ins Wort zu fallen und dass ich damit über die Jahre gelernt habe, dass ich da auch erfolgreich sein kann, wenn ich mich aus diesem Abziehbild befreie. Und heute weiß ich eben, dass es vielen Männern so geht, die da morgens so eine Maske aufsetzen und versuchen, so eine Rolle zu spielen. Und das war sozusagen der Startpunkt, mich dafür zu interessieren. Es gibt gar nicht so ein Erweckungserlebnis, sondern es ist einfach so ein Wachstumsprozess zu bemerken, was ist mein authentisches Ich und das einzusetzen und mich nicht hinter der Maske zu verstecken, die viele von uns einfach unter Druck setzt und krank macht, wie ich dann heute eben auch weiß, wo ich so viele Gespräche auch mit anderen Männern im Business geführt habe.
Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, wie weit sind wir wirklich schon vorangeschritten? Ich erinnere mich an ein Vorstellungsgespräch bei einem der ersten Unternehmen, wo ich gearbeitet habe. Und da wurde mir zum Schluss tatsächlich die Frage gestellt, haben Sie ein Hobby? Dann habe ich irgendwas gesagt, können Sie vergessen, wenn Sie hier anfangen? Und das hat mich damals nicht gestört. Es ist mir aufgefallen. Ich habe gesagt, hoppla, was bedeutet das für mich? Wie teile ich mir meine Zeit ein? Aber es hat mich nicht gestört. Heute würde ich fragen, ob die noch alle Tassen im Schrank haben. Aber natürlich nur je nach Situation. Wenn man jetzt gerade auf einen Job angewiesen ist, dann würde ich die Frage vielleicht doch nicht ganz so deutlich stellen. Also wir sind vermeintlich ein Stück weitergekommen, aber dieser unsichtbare Druck, der scheint mir, nach dem, was ich erlebe, immer noch sehr deutlich vorhanden zu sein, oder? Wie siehst du das?
Ja, das sehe ich auch so. Und vor allem, weil das ja kein Druck ist, der erst in der Arbeitswelt anfängt, sondern worüber wir hier reden, sind Prägungen, die in frühkindlichster Form anfangen. Ja, das heißt, in der Vorbildrolle zum Beispiel des Vaters, im Sportclub, in Büchern, in der Werbung wird uns, seit wir denken können, ein Männerbild transportiert, was die immer gleichen Nachrichten an uns sendet und auch heute noch. Und da geht's eben immer darum, du musst deine Sachen alleine lösen, du musst überperformen, du musst immer stark sein. Und das ist das, was diesen ja oft sehr subtilen Druck ausübt, den wir gar nicht so auf der Kette haben, den wir gar nicht so bemerken. Und der uns dann in Unternehmen nochmal unter so dem Brennglas auch von Performance ablösen, kannst du vergessen, wie du sagst, musst du hart arbeiten, vermittelt wird. Und den wir natürlich in jungen Jahren, Thomas, wenn wir uns auch noch nicht so gut selber kennen, dann auch nicht hinterfragen. Das ist das, was du wahrscheinlich erlebt hast, weil es um uns rum ja alle auch mitspielen oder die meisten auch mitspielen.
Ja, weil es so aussieht, als sei es der einzige Weg zum Erfolg, ja. Zumindest für mich so aussah.
Genau.
In der Vorbereitung auf unser Gespräch, Dominik, ist mir ein Buch eingefallen, was ich vor 1-2 Jahren gelesen habe. Das ist von Obama und Bruce Springsteen, heißt Renegades. Da geht es auch um ihr Verständnis von Männlichkeit, die Prägung durch ihre Väter und wodurch sich das geändert hat. Und Bei beiden, nach deren Aussage, hat es sich geändert durch die Rolle der Frauen in ihrem Leben, insbesondere Ehefrauen oder bei Obama auch durch seine Töchter. Also für die Frauen unter uns, die jetzt zuhören, die Rolle der Nicht-Männer spielt schon ein wesentliches Kriterium, was unsere Veränderungsbereitschaft angeht. Und ich fand es spannend, dieses Buch ist entstanden durch einen Podcast, den die beiden zusammen gemacht haben. Also insofern, let's see, vielleicht schaffen wir auch ein Buch mit schönen Bildern daraus. Also mir wird bis heute häufig unterstellt, dass ich nicht chefig genug bin. Ja, dir fehlt die letztendliche Chefigkeit. Härter schauen, grimmiger schauen, entschlossener schauen, keine weiteren Fragen zulassen. Also das sind schon noch Dinge, die im Wirtschaftsleben von einer gehörigen Anzahl von Menschen als relevant für den Führungsstil, für den erfolgreichen Führungsstil angesehen werden. Wenn wir uns jetzt dein Beyond Alpha anschauen, wie hast du das entwickelt? Durch Gespräche, durch wissenschaftliches Eintauchen, viele Bücher lesen, sonstige Analysen. Du stehst ja damit schon als Solitär erstmal da.
Mhm. Ja, also ich glaube, da kommen viele Punkte zusammen, auf die ich zugegriffen habe. Im Kern ist es meine eigene Erfahrung und meine Geschichte, die ich mitbringe, die, glaube ich, auch meinem Angebot bis heute eine gewisse Einzigartigkeit verleiht, weil ich einfach auch Alpha-Mann war im Business und eben nicht ein angelesenes Narrativ erzähle, sondern meine eigenen Erfahrungen mitbringe. Ich habe aber natürlich über die letzten 4 Jahre alles gelesen, was es an Studien, Büchern und tolle Arbeit von anderen Männern und Frauen gleichermaßen zum Thema gibt. Wichtig war für mich dann, oder was ich bemerkt habe, ist, dass es in der Arbeit mit Männern an positiven Narrativen gefehlt hat, weil ich gemerkt habe, wenn ich mit High-Performance-Männern gesprochen habe und kam da mit den klassischen Begrifflichkeiten von toxischer Männlichkeit, Patriarchat, dass die sofort nicht mehr zugehört haben. Ja, das heißt, ich denke ganz viel über Sprache nach, weil ich glaube, das ist der Weg, um Türen aufzumachen. Ich versuche permanent neue sprachliche Bilder zu finden, die überzeugen, die Türen aufmachen. Und ich glaube eben daran, dass wenn Männer aus der Alpha-Schablone die Arbeit machen, ausbrechen zu wollen, dass es was zu gewinnen gibt. Also es ist eben nicht, alle Männer sind doof oder Männlichkeit per se ist was Negatives, sondern es gibt da eben verschiedene Facetten, an denen wir gut tun, die zu überarbeiten. Und dann ist es besser für uns, aber und auch besser eben für alle, mit denen wir arbeiten. Und auch besser für die Unternehmen, wenn wir männliche Rituale verändern und Sprache und männlich geprägten Humor. Und das ist im Kern alles dessen, was ich tue, dieses Positiv-Narrativ zu erzählen. Und um auf dein Beispiel vielleicht von eben, wenn du sagst, man hat dir oft vorgeworfen, du guckst nicht grimmig genug. Das ist zum Beispiel was, mit dem ich, so ein Missverständnis, was mit dem ich mich auch permanent beschäftige, diesem Glauben, dass das Männerbild, was ich promote, ein Männerbild ist, was nicht Führung leisten kann oder seine Leadership-Aufgabe nicht nachgeben. Ja. Und dann spreche ich über den Stärkebegriff, wie eindimensional der eben in dieser Definition, die du da gerade auch erlebt hast, geprägt ist und dass man stark sein kann oder Entscheidungen treffen als Chef, das soll man ja, das ist ja weiterhin die Aufgabe, aber man kann das empathisch tun gleichermaßen und man kann das in einer gesunden Art für sich und für andere tun, das schließt sich für mich eben nicht aus. Also es geht nicht darum, Männer zu propagieren, die jetzt keine Entscheidung mehr treffen oder nur noch alles ins Team zurückspielen. Ja, das ist oft ein Missverständnis und das ist ganz wichtig.
Ich finde auch die empathische oder gesunde Art zu führen, die gibt es natürlich. Wir haben sie, um zur Sprache zurückzukommen, nicht genug beschrieben. Also es wird wohl kaum eine Führungskraft geben, die heute nicht sagt, ich bin empathisch auch. empathisch. Und dann wird häufig das Falsche drunter verstanden. Ja, also vor kurzem sagte mir jemand, das ist die Erfahrung, jemand, der meinte, er sei empathisch, hat immer, wenn er was gehört hat, was irgendwie problematisch war oder jemand belastet hat, gesagt, das kenne ich auch und ich habe es überwunden. Das ist vielleicht noch ein Verstehen des anderen, aber es ist ja nicht Empathie im klassischen Sinne. Und bei der Sprache hatte ich vor kurzem eine Diskussion Da war ich der einzige Mann unter Frauen. Und da sagte eine Frau so in den Raum hinein, da muss man halt Eier zeigen. Und dann gab es eine Diskussion, dass das der falsche Begriff ist. Wir haben aber auch zusammen keinen anderen Begriff so gefunden, außer muss mutig sein und Durchsetzungsvermögen zeigen, irgend so etwas. Aber ein ja, halb vulgären und dennoch sehr bekannten Ausdruck, den fanden wir nicht. Und das ist auch ein Zeichen, dass wir noch nicht so weit sind, wie wir am besten wären, denke ich. Hast du Beispiele, wie du Sprache verändern könntest? Also fällt dir jetzt spontan was dazu ein?
Ja, also ein typisches sprachliches Bild, um eben die Varianz der Stile zu beschreiben, wenn ich mit Männern spreche und zu zeigen, dass wir, wenn wir in der Alpha-Schablone des immer starken Kerls eigentlich nur so ein bisschen in der einen Ecke sitzen und unser Potenzial gar nicht abrufen, ist das Bild von so einem Schieberegler. Ja, und da einfach klar zu machen, so in mir als Mensch sind ja so viele Talente angelegt, ich habe aber halt als Mann durch diese Prägungen über Jahrzehnte so einen ganzen Teil weggelassen. Und wie schön wäre es denn, wenn ich eben in so einem Kontinuum, sagen wir jetzt mal so zwischen hart und weich, diesen Schieberegler eigentlich situativ bedienen könnte. Ja, also montags im Strategie-Meeting, da muss ich klar sein und darf auch Ansagen machen und Entscheidungen treffen. Aber im mitarbeitenden Gespräch oder mit meiner Partnerin oder meinem Partner oder in jeglicher andere Situation kann ich für mich ganz individuell diesen Schieberegler einstellen. Und der sieht für dich unter Umständen oder ganz wahrscheinlich, Thomas, ganz anders aus als für mich in jeder Situation. Und das ist zum Beispiel so ein Bild, was ich benutze, um eben zu sagen, der Overuse in beiden Ecken, ja, ist nicht zielführend, sondern deine ganz persönliche Setup-Einstellung. Ja, das wäre so ein Bild, mit dem ich arbeite und von dem ich gemerkt habe, dass das schnell funktioniert und den Punkt eben klar macht und nicht zu verkopft ist oder so. Also eben das immer wieder der Drang, kein akademisches Narrativ zu erzählen, sondern ich sehe mich auch als Übersetzer von Sachen, ne, die existieren, in einfache Worte, in Bilder, die auch im Business eben Resonanz finden.
Fein, und mit dem Schieberegler kann man auch ein bisschen üben. Am Anfang ist man vielleicht im Business-Meeting nicht ganz so mutig und schiebt den Regler nur ein bisschen nach unten, aber man übt damit, das wäre schon mal ein Schritt. Jetzt ist es ja so, dass wir eine Zeit erleben, in dem das Maskuline vermeintlich wieder nach vorne kommt, also dieses Alphatum. Und wir sind dann umringt von Menschen, die sagen, wir müssen robuster sein. Was ich übrigens auch schon vor Jahren gehört habe, so ein Berater, Kauderwelsch, ja, es braucht mehr Robustheit und auch die Young Talents, die ihr auswählt, die sollten robust sein, damit wir und so weiter. Wie gehen wir damit um, wenn wir in diesem Umfeld sind, wo jetzt vermeintlich von dem, was man hört und sieht, nur Alpha-Menschen rumlaufen. Wenn man umringt und bedrängt wird davon, was mache ich mit meinem Schieberegler? Ich habe das aufgenommen von dir. Ich merke, wie alle kernig sprechen und kurzfristig denken und mit Dominanz an die Themen rangehen und nicht mit, Gefühl für die Situation, sondern einfach so holzhammermäßig. Gibt's da einen Rat? Was sagen die Menschen, mit denen du ins Coaching und in die Workshop gehst?
Also das ist natürlich eine total spannende Frage, weil man diesen Männern nicht zurufen kann, kündigen und sofort Land gewinnen, ne, sondern weil es da ja einfach, weil das nicht für jeden möglich ist. Und meine Antwort darauf wäre, dass wenn man über Veränderung, über Selbstreflexion spricht, gibt es ja verschiedene Ebenen. Also es fängt mit der Haltung, mit der inneren Haltung, wie ich Dingen begegne, an, geht dann über mein Verhalten und dann gibt es ja auch in Unternehmen eine strukturelle, eine kulturelle Komponente. Und mein Hinweis in dieser Situation wäre, die du schilderst, dass eben schon eine Veränderung der eigenen Haltung, ja, wie ich Dingen begegne, tatsächlich für mich einen Unterschied macht. Also weil ich mich dadurch entscheiden kann, wie sehr lasse ich mich von diesen Dingen triggern, mitreißen, dass ich eine Haltung dazu finde. die mit meinem Wertesystem konform geht. Und dadurch kann ich Dinge schon für mich in der Bewertung verändern. Und das kann auch eine Veränderung sein, die morgen gar nicht so viele Menschen in meinem Umfeld dann mitkriegen. Ja, weil das ist oft die Frage, die ich gestellt werde. Ja, aber wenn ich jetzt als Einziger in dieser von dir geschilderten Situation morgen jetzt anfange, da ganz anders zu agieren. Aber das ist vielleicht erst der fünfte Schritt. Also ich bin der Meinung, dass schon die Haltung zu verändern einen großen Unterschied machen kann und Druck lösen kann. Und der zweite Gedanke ist, dass meine Erfahrung ist, auch wenn es dieses Setup natürlich gibt, das du schilderst, dass wenn man auf die Suche geht und ins Gespräch geht, gerade im 1:1, man doch schneller Alliierte, jetzt in dem Fall Männer, findet, die auch doch progressiver sind, als man vielleicht im ersten gedacht hat. Und es da ganz wichtig ist, eben Verbündete zu finden und sich auszutauschen, um sich nicht so alleine zu fühlen. Also auch das funktioniert doch an der einen oder anderen Stelle aus meiner Erfahrung.
Ja, im 1:1, da sehe ich Möglichkeiten. Mhm. Ich sehe jetzt so eine Welle, die bei uns noch nicht so richtig da ist, aber sie fängt an rüber zu schwappen. Ja, wir wissen alle woher, wo immer mehr von Krise gesprochen wird und Krise erfordert Klarheit und bei Klarheit wird dann häufig eben eine Ansage verstanden. So wird das jetzt gemacht, das ist klar. Das ist im ersten Moment tatsächlich klar. Im zweiten Moment weiß man dann gar nicht, wie man es in den unterschiedlichen Ebenen umsetzen soll. Denn das Leben ist ja nun mal sehr differenziert. Da ist schon die Notwendigkeit, sich gegen diese Art von Ansage, von Befehl ist es dann häufig, durchsetzen zu können. Wenn ich da im ersten Moment nicht die Klaviatur mit Gleichgesinnten spielen kann, weil man sich noch nicht so gut kennt, weil wieder der Zeitraum ist, wo Überstunden angeordnet werden, Homeoffice nicht mehr existieren soll, also wo es einfach darum geht, Regeln aufzustellen, die die Menschen einfärchen. Was mache ich da? Innere Haltung habe ich verstanden. Ja, ich zeige die auch ein bisschen hier und da, aber damit habe ich noch nicht so viel erreicht.
Mhm. Naja, ich habe erreicht, also das, was ich verändern kann im ersten Sinne, ist ja, bin ja ich. Ne? Also vielleicht ist es auch, es ist ja schwierig als Einzelperson jetzt eine ganze Organisation, die im Zweifel über 30, 40, 50 Jahre gewachsen ist, zu verändern. Deswegen finde ich eben diesen Ansatz bei mir anzufangen und wie ich da drauf schaue, finde ich wichtig. Ja, also das wäre Thomas meine Antwort. Also weil jetzt alleine, also das muss man ja auch ehrlich sagen, jetzt morgen einen ganz anderen Stil zu machen in einer Organisation, die einfach nicht dafür bereit ist, das ist auch nicht zu empfehlen. Oder das wird nicht erfolgreich sein. Also, ne, und das ist auch, jetzt haben wir vorhin gesagt, also man kann ja nicht einfach kündigen und weglaufen, aber die Frage über eine Karriere, welches Unternehmen passt zu mir als Persönlichkeit und wie das auch in der Partnerschaft zum Beispiel ist, dass nicht jede Organisation der perfekte Fit zu mir ist, das empfinde ich auch als eine Wahrheit. Und da bin ich auch über die Jahre, habe ich mich verändert und bin auch in Vorstellungsgesprächen zum Beispiel klarer geworden. Was muss ich denn fragen, um rauszufinden, ob wir zueinander passen?
Ich denke, dass wir als Einzelne schon, je nachdem, in welcher Position wir sind, Entscheidungsräume wieder öffnen können. Also die Ansagen, kein Homeoffice oder nur noch ein Tag, was eben viele ja nicht nur nervt, sondern in echte Prozessschwierigkeiten für ihr Leben bringt. Oder auch die Ansage, dann wird's halt mit Überstunden gemacht. Oder dieses Wochenende arbeiten wir alle durch, um was Plastisches zu nehmen. Das lässt sich ja häufig gar nicht so umsetzen. Das ist gesagt vom sich stark gebenden Vorgesetzten oder einer Führungskraft. Und hier, denke ich, gibt's schon Möglichkeiten, je nach Position, vorsichtig zu hinterfragen, aufzuzeigen, dass das für den und den gar nicht gehen kann, weil im Urlaub, weil die anderen da noch mehr Überstunden, weil nicht geht. Also diese Entscheidungsräume, die zugemacht werden durch dominantes oder autoritäres Führungsverhalten, dass man versucht, die hier und da wieder zu öffnen. Das ist so immer mein Weg gewesen. Also Opportunities zu suchen, wo man auf einmal ein kleines bisschen Veränderung wieder hinbekommt. Einfach fürs eigene Wohlbefinden, aber auch für die anderen. Und vielleicht auch, um authentisch zu bleiben. Denn im 1:1 sage ich dann, na, also ich würde das gerne so machen und lass uns mal ausprobieren. Dann kommt die Ansage und dann, dann bin ich schon in der Verpflichtung, etwas zu tun, würde ich meinen.
Mhm. Ja, hast du recht, ne? Also da stimme ich dir zu. Den Gedanken mag ich einfach, den sich klar zu sein über den eigenen Wirkungsrahmen und den auch zu nutzen, na, vielleicht auch die Mitarbeitenden mitzunehmen an der eigenen Ambivalenz ein Stück weit auch und ne, oder auch ein Vorbild eben zu sein, indem man diese Wirkungsräume sucht und auch damit ja anderen in dem eigenen Wirken, das ist ja ein Unternehmen auch ganz, ganz wichtig, über die Vorbildfunktion anderen auch zu erlauben, es einem nachzutun. Ne, das erinnere ich auch sehr lebendig, einfach wie sehr ich das, wie wichtig für mich das war, von anderen zu lernen und die Erlaubnis zu teilen, gewisse Dinge zu tun und eben nicht nur armeemäßig hier alles durchzuprügeln von oben.
Und damit hätten wir auch wieder Raum für Kreativität und damit auch für eine bessere Performance, die ja dann im Zweifel wieder Grundlage dafür ist, dass man sich anders verhalten darf, wenn die Performance steigt.
Das Absolut.
Ist ja häufig. Wenn man entdeckt, dass das Alpha-Verhalten sehr einseitig ist und einem schadet. Wie merken das die Menschen und die Männer vor allen Dingen ja? Du hast ja mit so vielen darüber gesprochen. Was macht das mit deren Gesundheit, mit deren sozialen Verhalten, sozialen Umfeld, Wohlbefinden? Da gibt es ja ganz viele Elemente, die man auch ein bisschen als Warnung für andere, glaube ich, mal ansprechen sollte.
Ja, total, ne? Und das ist, dass tatsächlich Männer auch unter diesem High-Performance-System leiden waren, ist ein Fakt, der lange überhaupt nicht stattgefunden hat oder auch in Unternehmen oder Männer, die ja auch nicht so gerne über Problemthemen reden, einfach überhaupt nicht stattgefunden hat. Heute ist es so, dass zum einen auf der Studienebene das eine ganz klare faktische Bewertung gibt, dass eben die Depressionsraten unter Männern steigen, der Herzinfarkt ist doppelt so hoch wie bei Frauen, Alkoholismusraten und so weiter. Männer und Einsamkeit ist gerade so ein ganz großes Thema, weil es an Räumen fehlt, wo man den besten Freund hat, mit dem man nicht nur über Fußball und Autos redet und so. Also da gibt's eine ganz klare Zahlenlage und das ist eben was, ne, ob du hast nach meinen persönlichen Erfahrungen gefragt, mir auch immer wieder begegnet. Man sagt so, und ich aus meiner Beobachtung ist es wirklich oft leider richtig, dass Männer erst ins Reflektieren kommen, wenn sie umfallen. Ne, also dieser typische Manager-Case, ich bin Mitte, Ende 40 und irgendwie arbeite 60, 70, 80 Stunden und irgendwann sagt mein Körper so nicht. Ne, und dann muss ich agieren. Also da kommen so mit dem Älterwerden auch, muss man sich dem dann irgendwann stellen, dass Kräfte doch, also dass doch dieses super Mann-Ideal irgendwo seine Endlichkeit hat. Genau, und da mit Beyond Alpha oder mit meiner Arbeit, ich fände es halt so viel schöner, wenn wir Männer proaktiv in Reflexion kämen, also wenn wir nicht erst umfallen müssten, um unseren Modus zu hinterfragen. Aber diese Unternehmen, über die wir auch sprechen, in denen auch ich gearbeitet habe, die sind ja auch sehr identitätsstiftend. Ne? Das hast du ja auch erlebt, da wirklich auch alles reinzugeben und andere Dinge abzuspalten und sich da, also das ist auch eine Verführung natürlich, die da stattfindet. Also ein System, was sich auch reingezogen wird und was mich mit goldenen Handschellen auch festhält, damit ich nicht aussteige. Also es ist ja gar nicht so einfach. Es ist ja mehr als Arbeit oft für uns alle.
Und es braucht jede Menge Reflexion. In dem Moment, wo man in dem Unternehmen in so einem Umfeld ist, ist es tatsächlich so, man geht verschiedene Schritte weiter, man hat immer mehr Gemeinschaft, sage ich mal, und auch gemeinschaftliche Annehmlichkeiten. Das fängt ja auch bei Businessreisen, fängt das ja an und beim Business-Abendessen gehen. Das hat ja sicherlich ein Nutzen fürs Geschäft, aber auch eine Selbstbestätigungsform, die das mit sich bringt und eine Bestätigung, dass das, was man tut, ja, was ganz Besonderes ist und dass das ja nur wenige können und man damit in einem elitären Kreis ist. Also das macht natürlich schon Spaß und lenkt ab. Und die Auswirkungen auf die Gesundheit, gerade die langfristigen, und die Auswirkungen auf das soziale Umfeld, auch da die langfristigen, die, glaube ich, lohnt sich von außen her immer wieder anzusprechen. Wenn man Freunde hat, die in so einer Situation sind, die ich gut kenne vom eigenen Leib her, dass man es anspricht und sie immer wieder mal darauf hinweist, was machst du denn, wenn du nicht mehr bei der Firma bist? Und das ist ja häufig der Moment, wo sehr viele dann auf einmal krank werden, wenn sie diesen Halt in der Firma nicht mehr haben.
Ja.
Und die Firma ist nicht deine Familie. Das, ja, wir sind eine große Familie, ist eine der größten Lügen und der größte Unsinn, den es gibt. Man ist im Business keine Familie und im Business gibt es auch kein Abendessen umsonst. Alles hat seinen Preis. Ja. Und man verkauft, wenn man Pech hat, seine Seele. Ja, ist dann dieses Beyond Alpha, wie du es nennst, etwas, was eine neue gesellschaftliche Perspektive bietet? Würdest du so weit gehen?
Oh, das ist so ein großes Wort. Das weiß, also so hoch habe ich es jetzt, habe ich es noch gar nicht gehängt. Ich beschreibe das als als Angebot einfach. Ne? Es ist eben kein neues Dogma. Deswegen weiß ich auch nicht, ob ein neues Bild, sondern es ist einfach ein Impuls und ein Angebot, aus einem Autopiloten auszubrechen und mal hinzuschauen, wer bin ich denn tatsächlich, um befreiter, gesünder, die Punkte, die du genannt hast, zu agieren. Man könnte es als gesellschaftlich relevant vielleicht insofern, dass ich der Überzeugung bin, dass wenn wir Männer diese Arbeit für uns tun und wenn Unternehmen das auch tun, die männlich geprägt sind, dass ich eben da auch wieder zugewinne, ne, fest überzeugt bin, dass da auch ganz viel Gutes bei rauskommt und dass es da ganz viel zu gewinnen gibt, weil wir, und das ist jetzt nicht mein Hauptthema, aber wenn du gesellschaftlich guckst, die klassischen Zahlen, wer löst Kriege aus, wer macht mehr Verkehrsunfälle und, ist eben auch eine Konsequenz irgendwo von dem Männerbild, was wir haben und der Alpha-Schablone.
Wenn wir es jetzt von der Gesellschaft aufs Business einfach runterbringen wieder, ist es nice to have oder ist es a must, dass wir uns damit aktiv auseinandersetzen als Unternehmen und als Einzelner, um aus dem Autopiloten zu kommen, aber als Unternehmen?
Ja, das ist eben ganz, ganz wichtig. Ne? Das ist auch eine Entwicklung, die ich durchgemacht habe, weg vom, das ist irgendwie ganz inspirierend, können wir mal austesten. Lass den Dominik mal einladen, kann er mal kurz was, kann er was Inspirierendes erzählen, hin zu dem Hinweis, dass Männerarbeit aus meiner Sicht für Unternehmen tatsächlich eine Problemlösungsarbeit ist und auch businessmäßig relevant. Ne? Weil einfach, ich gebe dir ein Beispiel, wenn ein männerdominiertes Unternehmen möchte Frauen einstellen und merkt dann, dass sie da im Recruiting oder auch im Onboarding Probleme haben, weil eben männliche Rituale, männliche Sprache, männlicher Humor da einfach einen ganz speziellen Duktus setzen, ne? Oder einfach in Filialen von Unternehmen ein gewisses Männerbild, also Automobilindustrie zum Beispiel, transportiert wird, dann ist das problematisch, ne? Und dann reden wir noch gar nicht über nicht wertschätzendes oder diskriminierendes Verhalten, was ja auch eine Problemstellung ist, mit der ich mich auch teilweise beschäftige. Also ich glaube, dass sich mit dem Männerbild im Unternehmen zu beschäftigen tatsächlich businessrelevant ist, Probleme löst. Und auch da gibt es die Zahlen, ne, gibt es die berühmten McKinsey-Studien und von der Boston Consulting Group, dass diversere Teams oder gemischte Teams, diverse Unternehmen innovativer, erfolgreicher, profitabler sind, die man da ins Feld führen kann, weil reine Männerrunden dazu tendieren, zu risikoreich zu entscheiden, Gorilla-Rituale zu praktizieren, statt Probleme zu lösen und so weiter.
Also ich bin immer ein Fan davon, dass, wenn es geht, nicht Männerarbeit zu nennen, weil Männer nur mal die Mehrheit momentan in Führungspositionen noch darstellen. Das klingt so im ersten Moment für mich danach, als wollte man sich jetzt um die Mehrheit kümmern, weil die Minderheit der Frauen allmählich doch mehr Teilhabe hat. Das soll ja genau nicht so der Fall sein. Sondern ich glaube, dass das Aufbrechen von Rollenklischees das Entscheidende ist. Und da ist die Alpha, das Alpha-Verhalten, das Alpha-Bewusstsein, was hauptsächlich Männer haben, also weiß ich nicht, 95% oder 99%, ja. Dass der entscheidende Punkt ist. Ich hatte vor einiger Zeit von einer Professorin, Brigitte Biel, etwas gelesen, die hat gesagt, dass das Geschlecht weniger Einfluss auf das Führungsverhalten hat als gesellschaftliche und soziale Faktoren. Sie meint das Führungsverhalten. Natürlich hat das Geschlecht, Männer, einen Einfluss darauf, dass immer noch weniger als 20% Frauen in den obersten Führungsetagen der großen Unternehmen ist, weil Männer dann irgendwie mehr unter sich bleiben, wie auch immer das jetzt im Einzelfall zu beschreiben ist. Aber das Führungsverhalten, das hat doch sehr viel soziale Kriterien und das sieht man vielleicht auch schon am Wahlverhalten von Bürgerinnen, die ja dann auch nicht nur bei uns, auch in anderen Ländern Populisten, autokratisch agierende Menschen wählen, weil man meint aus sozialer Herkunft her, dass das eher Krisenlösungen lösen könnte, Krisensituationen lösen könnte, als ein anderes Verhalten, wenn man in Anführungsstrichen mehr diskutiert. Also diese Klischees zu überwinden und damit einen Weg zu eröffnen, wie wir wirklich divers anders miteinander arbeiten und dass Klarheit nicht heißt Ansage machen, sondern Klarheit auch näher sein kann, besseres Verständnis, etwas sagen, was die anderen auch verstehen und nicht nur es wird gesagt und ich gehorche, aber wenn ich es verstehe, habe ich eine ganz andere Nähe und Klarheit. Also, dass wir dahin kommen, dass das die Arbeit ist, die dahinter steht, das hat natürlich sehr viel mit dem Menschenbild zu tun, auch mit dem man agiert. Ja? Sind Menschen dafür offen oder kostet das nur Produktivität?
Ja, total. Also ich stimme der von dir zitierten Professorin zu. Ne? Früher hat man gesagt, so die Biologie bestimmt das alles, Boys will be Boys, kannst du nichts machen. Und heute weiß man eben, ne, das sind eben diese Prägungen, und über die wir auch vorhin gesprochen haben, heul nicht, ein Junge kennt keinen Schmerz und so, was unser Agieren dann auch prägt. Ich möchte noch einen zweiten Gedanken sagen zu dem, was du sagst, weil wir tun immer, oder oft wird in diesen Diskussionen so getan, als wenn dieses System, was Männer dominiert und mit der Alpha-Schablone geführt wurde, so erfolgreich ist. Aber du hast ja bestimmt auch vorletzte Woche die neuen Gallup-Studienergebnisse gesehen, ja, wo irgendwie das Mitarbeitenden-Commitment bei 9% auf einem All-Time-Low ist und 78% der Menschen machen Dienst nach Vorschrift und die Burnout-Raten geht hoch. Also auch das, finde ich, ist ein Hinweis, der uns erlaubt sei, dass auch aus diesen Zahlen heraus einfach ein Handlungsdruck entstehen muss, der sich für ein Führungsbild, für ein Menschenbild, für ein Unternehmertum einsetzt, was die Menschen mehr mitnimmt und eben nicht sie von oben durchregiert.
Und nur 21% vertrauen ihren Führungskräften. Das steht da auch drin, also ihrer direkten Führungskraft, was für mich ein schauderliches Ergebnis ist. Da muss man tiefer einsteigen. Du, ich weiß nicht, was du jetzt dazu so sagen kannst, aber ich hatte riesiges Interesse. Ich habe gesehen, dass du mehrfach bei Frauennetzwerken eingeladen warst, ja, um über das Thema zu sprechen, Beyond Alpha. Wie reagieren Frauen darauf? Also so ganz allgemein, finden die das spannend? Regen sie sich dann auf, dass sie sagen, aber warum ist das denn immer noch so? Sag mal, lernt ihr es nie? Wie viel tausend Jahre muss es noch Männer geben, die sich selber ins Unglück reiten und uns auch? Also was ist so die Reaktion?
Ja, ich hatte das vorhin schon mal kurz angedeutet und kann das gerne nochmal ausführen, weil ich erlebe eigentlich ausschließlich positive Rückmeldungen von Frauen und immer eben mit diesem Zusatz, endlich macht es mal einer, das ist dringend Zeit, dass da was passiert, und ein großes Interesse. Und ich führe das darauf zurück, dass Frauen eben ein paar Jahrzehnte Vorsprung haben vor genau diesem Thema, was du auch gerade gesagt hast, Rollenmuster zu überkommen. Und da, ne, weil um ihren Platz in der Gesellschaft und in der Arbeitswelt zu finden, mussten Frauen im Zuge der emanzipatorischen Bewegung eben alte Rollenmuster auch überkommen und sich entwickeln, blicken also auf diese Arbeit zurück und erkennen die Wichtigkeit und auch die Kraft, die das einfordert. Und da erlebe ich eben ein großes Interesse und auch dieses im Sinne von, jetzt nachdem Frauen auch viel in den letzten 10 Jahren vielleicht unter sich waren im Silo, was ich auch wichtig fand, um da Reflexionsräume zu haben, dass ich ganz viele Angebote bekomme, auch Männer und Frauen wieder zusammenzuführen und dass beide Seiten die Masken abnehmen und in einen offenen und sicheren Austausch kommen. Und das ist oft von Frauenseite tatsächlich initiiert und getrieben. Und das finde ich ganz toll und bewundernswert.
Ja, das ist es. Ich erlebe auf der anderen Seite bei zwei Themen einen extremen Frust, den ich auch immer abkriege von der Frauenseite und auch annehme. Also das soll nicht abwertend sein. Das eine ist eben die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist immer natürlich auch ein Thema, wie wir Männer uns der Sache mit annehmen. Denn Vereinbarkeit heißt ja, dass die Männer da auch eine bestimmte Rolle, ein gewisses Verständnis haben und eben auch für Kita-Plätze und so weiter mitsorgen. Das ist ein Wahnsinnsthema. Und das andere ist natürlich, dass in den insbesondere höheren Führungspositionen deutlich unter 50% Frauen sind. Also in den Konzernen, in den Vorständen knappe 20 vielleicht. Das ist nicht weiter und nicht länger erklärbar. Deswegen hatte ich gedacht, dass auch du beim Frauennetzwerk über Beyond Alpha da mal einen abkriegst.
Ja, nee, also kann ich so nicht bestätigen.
Okay.
Ne? Ja. Also wäre ich aber auch offen dafür, ne? Also das ist gar nicht so, also weil das kann man auch verstehen, wenn da Wut wäre oder Enttäuschung und ich weiß ja nun aus meiner Arbeit
auch, Frustration, weil man aus der Rolle raus muss, ja.
Na klar, und ich weiß auch, wie aus meiner Arbeit, wie anstrengend es ist, Männer dahin zu bringen und du hast vorhin gesagt, das nicht Mannarbeit zu nennen, also permanent auch zu überlegen, wie darf ich das nennen? Mir hat jemand, der Männerarbeit in einem großen deutschen DAX-Konzern macht, gesagt, immer wieder, wenn er da Männlichkeit auf seine Plakate schreibt, um ein Event zu bewerben, da kommt kein Mensch, also oder kein Mann. Also das ist auch harte Arbeit und das frustriert auch mich manchmal. Aber es ist eben auch so eine neue Arbeit und genau, da sind natürlich alle Emotionen erlaubt. Aber ich finde es eben auch eine tolle Herausforderung, weil wenn es gelingt, und ich habe viel mit Männern zu tun, die jetzt noch keine 15 Jahre Reflexionsreise hinter sich haben, sondern die vielleicht durch so einen Impuls von mir oder durch ein Gespräch so einen Aha-Effekt haben. Und das sind natürlich unheimlich kraftvolle Rückmeldungen oder Momente für mich, die mich auch antreiben, ne, die mich auch motivieren, da meine Energie weiter zu investieren und meine Gedanken zu präzisieren.
Wir beide haben mal zusammen vor, ich weiß nicht, vielleicht einem Jahr an einer Veranstaltung teilgenommen, die du co-gehostet hast, wo Männer, soweit ich mich erinnern kann, auch zum ersten Mal von dir über Beyond Alpha und Hintergründe informiert wurden. Und ich war ehrlich gesagt sehr berührt und auch ein bisschen fassungslos, was das in kurzer Zeit, anderthalb Stunden mit den Teilnehmern, jetzt sagt man Teilnehmer, es waren nur Männer, mit den Teilnehmern gemacht hat. Die waren am Anfang vorsichtig zurückhaltend und am Ende waren aber auch alle völlig gelöst und jeder hat betont, dass es das erste Mal war, darüber so zu sprechen, selbst mit dem besten Freund hätten sie so noch nicht geredet. Und das unter Fremden in anderthalb Stunden. Also das hat für mich den Weg geöffnet, dass jetzt nicht als, hey, wir könnten schon längst einen Schritt länger weiter sein, sondern jeder Moment dafür, den wir aufbringen, ist hilfreich und verändert auch die Welt. Nicht nur unser Bild, sondern damit auch die Welt. Vielleicht kann man nochmal Werbung machen. Was macht es denn, wenn Männer sich öffnen, ihrer eigenen Gefühlswelt, der eigenen Vielfalt, der eigenen Gefühlsweite und eben nicht nur dominant, leistungsbereit, unermüdlich, omnipotent sein müssen? Was bedeutet das für andere Geschlechter? Was bedeutet das für unsere Gesellschaft insgesamt?
Also, ne, um wieder bei uns Männern anzufangen, wir haben über das Thema Gesundheit, Authentizität gesprochen. Also für mich kann das bedeuten, einfach Dinge an mir wieder zu entdecken, die ich vielleicht abgespalten habe, weil ich von der Gesellschaft gelernt habe, dass sie unmännlich sind, aber vielleicht gerade diese meine große Stärke, also dieses Zulassen. Auf der Business-Ebene, wenn man so die Reports liest, was braucht der CEO, die CEO der Zukunft für Eigenschaften, dann steht da nirgendwo drin, mit Sachen werfen, nur Raum einnehmen und männliche Aggressivität zeigen, sondern dann geht es auch da über Selbstreflexion, angstfreie Kultur schaffen, Mitgefühl zeigen. Also was ich da in mir entdecke, sind auch die Leadership-Qualitäten der Zukunft, die da gebraucht werden. Ne? Und für die Menschen, mit denen wir und den Unternehmen arbeiten, ist es eben genau auch das, ne? einen Raum zu schaffen, eine angstfreie Kultur zu schaffen. Ich habe das auch selbst ja immer wieder erlebt, wenn du einen Chef hast, der in dieser Alpha-Schablone agiert, und wenn du da zweimal aufs Maul gekriegt hast im Meeting und rausgeflogen bist, dann bringst du ja nicht mehr deine volle Kreativität beim nächsten Mal damit ein. Dann machst du halt, was der umsetzt und was der erwartet. Und da gehen den Unternehmen ja ganz viele gute Perspektiven und Ideen tatsächlich verloren. Also auch da ist es nicht zielführend aus meiner Sicht, dass man Leute eigentlich für große Gehälter einstellt und sie dann als SachbearbeiterInnen degradiert, weil sie Angst haben. Ja, genau. Und gesellschaftlich, letzter Satz, sehe ich das eben auch, dass Männer, die aus der Schablone ausbrechen, in Partnerschaften, in ihrer Rolle als Vater, aber auch im Agieren in allen anderen gesellschaftlichen Kontexten, einfach gesünder mit sich und anderen sein können.
Und es bringt persönlich eine ganz andere Zufriedenheit, wenn man das einmal verstanden hat, dass eine Kooperation untereinander, eine gegenseitige Dankbarkeit für das, was passiert, Glücksgefühle letztlich auslöst, ja, also auch Glück darstellt, die damit auch eine Nähe, eine Verbindung und diese Art von Klarheit schafft. Auf der anderen Seite, das ist das, was mich nicht loslässt in der heutigen Zeit, ist das, was du gerade so schön hergeleitet hast, auf der einen Seite richtig ist, wenn man dauerhaft als Unternehmen erfolgreich sein möchte, auf der anderen Seite immer viele Beispiele da sind, dass das einzelnen Führungskräften, einzelnen Vorgesetzten egal ist, weil es nur darum geht, die Macht zu zementieren. Und für mich ist Beyond Alpha auch ein Ansatz, um diese Machtdynamiken nach und nach zu lockern oder ganz abzulösen. Und damit haben wir natürlich auch einen Widerstand. Wie erlebst du oder andere, mit denen du sprichst, die Widerstände gegen Beyond Alpha, nachdem, das willst du doch jetzt nicht im Ernst sagen. Come on, war ein nettes Gespräch und für einen bestimmten Kreis der Zuhörerinnen ist das doch auch ganz nett. Aber wir wollen doch jetzt wirklich erfolgreich sein, die Besten am Markt. Also come on, 60-Stunden-Woche machen wir trotzdem, oder?
Ja, also total. Ne? Ich erlebe natürlich die ganze Bandbreite an Reaktionen. Der Psychologe Markus Teunert, der auch lange Jahre in der Arbeit mit Männern aktiv ist, der teilt Männer, und da gehe ich mit, in so ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel ein. Also ein Drittel leben schon ein progressives Männerbild und haben initiiert durch die Partnerschaft oder andere Impulse, haben eine Reflexionsarbeit, und am anderen Ende des Kontinuums so ein Drittel, die sind in ihrem Modus und zeigen auch keine Bereitschaft, sich zu verändern. Und mir geht es insbesondere um dieses Drittel in der Mitte, wo Männer sind, die aus irgendeinem Impuls schon verstehen, da tut sich was und das wäre gut, aber vielleicht den Zugang noch nicht gefunden haben. Und ich habe mich entschieden, mit diesem Drittel, die einfach, also der CEO mit 60, der seinen Stiefel 30, 40 Jahre lang gefahren ist, den werde ich mit meinem Angebot nicht erreichen. Und das ist auch in Ordnung. Ja, das heißt, also da fokussiere ich meine Energie auf andere. Und ansonsten natürlich im Kleinen oder im Alltäglichen habe ich die spannendsten Diskussionen, und den stelle ich mich auch, weil ich zum Beispiel auch diese Verunsicherung, die du ja auch angesprochen hast, die muss man auch anerkennen. Also wenn du Männern erstmalig in der Geschichte zurufst oder mit neuen Anforderungen konfrontierst und sagst, der Modus soll sich verändert werden, dass da nicht alle mitgehen sofort und sagen, ja klar, mache ich, zumal das ja keine intellektuelle Challenge ist, wo ich ein Buch lese und dann bin ich morgen anders, ja, Beyond Alpha, sondern da muss ich in mich reingucken, das ist eine richtige Arbeit. Das finde ich auch wichtig, diese Verunsicherung auch nicht wegzudrücken und sagen, ja, stell dich nicht so an, sondern dem auch Raum zu geben. Oder ne, du hast unseren Gesprächskreis erwähnt, auch festzustellen, dass es anderen so geht und da eine Gemeinsamkeit zu finden und da einen Austausch darüber Aber klar, also du kannst dir vorstellen, diese Gespräche der letzten Jahre sind das, also das ist die spannendste Reise meines Berufslebens, weil dieses Thema natürlich polarisiert. Das ist klar.
Gut, viele Männer sind anders geprägt, das polarisiert und deswegen hilft es natürlich, wenn man Vorbilder hat. Wenn irgendjemand da ist, der anerkannt ist, ich habe Obama und Springsteen angesprochen, weil die ein nettes Buch geschrieben haben und sich sehr ernsthaft darüber Gedanken gemacht haben und trotzdem offensichtlich noch in einem, in einem gewissen Alpha, wie soll ich das sagen, Sumpf ist falsch, in einem Alpha-Beton standen mit den Füßen drin, ja. Das ist ja auch, das geht nicht ganz raus aus der Prägung. Fallen uns Menschen, Männer ein, wo man sagen kann, die sind schon einen Weg gegangen und sind ein schönes Beispiel, dass das Leben für alle Beteiligten mehr Sinn macht, so?
Also erstmal finde ich es ein total wichtiges Thema, eine wichtige Frage, weil ich erlebe, dass in einer Zeit, wo bei Männern die alten Vorbilder wegfallen, mit denen wir aufgewachsen sind, ne, also Schwarzenegger, Van Damme, Muskeln, MP in der Hand, da tatsächlich gerade ein Vakuum entsteht und es ganz, ganz dringend neue Vorbilder braucht, die dann Männer auch wieder die Erlaubnis erteilen, es ihnen nachzutun. Ich habe darauf zwei Antworten. Das eine finde ich wichtig, also ich komme gleich natürlich zur Beantwortung deiner Frage, was könnten große Vorbilder sein. Ich finde aber erstmal den Hinweis wichtig, dass es in jedem Einzelnen von uns, jeder Einzelne von uns kann Vorbild sein in irgendeiner Facette. Der Vater, der sich neu reflektiert durch sein Vaterwerden, der Mann auf der Arbeit, der offen über seine Depressionen spricht, zum Beispiel. Also da sind viele kleine Impulse oft wichtiger als der große. Ich erlebe aber natürlich auch, deswegen ist deine Frage richtig und gut, was könnten große Vorbilder sein? Und da geht es bei mir immer darum, also Männer zu finden, die erfolgreich sind und trotzdem ein modernes Männerbild haben, um diesen vermeintlichen Widerspruch aufzulösen, dass man also nicht gleichzeitig beides sein kann. Und wer mir da einfällt, das ist aber eben, weil ich den ja nicht persönlich kenne, dann immer auch so ein bisschen aus der Außenperspektive, ist der Microsoft-CEO, Satya Nadella, der ja seit 10 Jahren Microsoft damals von Steve Ballmer übernommen hat. Da war Microsoft ja groß, aber auch so wirklich so ein, wenn man den Steve Ballmer auch damals sah, das war so ein Sales-Typ und der war so richtig Alpha-Schablone und das Unternehmen war aber ja ziemlich runtergewirtschaftet. Und der Satya Nadella, der auch seine seine Geschichte mit einbringt, der hat einen behinderten Sohn, über den er auch offen spricht und über die Reflexion, deren Growth-Mindset statt ein Ich-weiß-es-alles-besser-Mindset bei Microsoft mitgebracht hat und damit Microsoft zum erfolgreichsten Unternehmen der Welt gemacht hat, der wäre für mich ein Beispiel, wenn man nach sowas Großem fragt. Und der ist ganz sicher unverdächtig, nicht erfolgreich zu sein. Ja, welche hast du, Thomas? An wen denkst du? Wen hast du im Kopf?
Na, ich kann an dich denken. Beyond Alpha, der Mann.
Ja. Der Beyond Alpha. Ja, das Alpha geht natürlich jetzt nicht. Ja.
Aber es passt, diese Dinge zu transportieren. Wenn man sagt, man schaut aus der Nähe, dann, ich wollte dich jetzt nicht mit Microsoft-Chef vergleichen, sondern es ist schon unsere Aufgabe, die Dinge, die wir erkennen, auch deutlich zu machen. Ich wollte einmal noch mal was zu Schwarzenegger sagen, weil du ihn erwähnt hattest. Ja, das ist natürlich von allem, wie wir ihn früher erlebt haben, so richtig der Alpha-Mensch. Er ist in letzter Zeit vielleicht vermeintlich, aber so wirkt es, altersweise geworden. Also der bringt auch mittlerweile viel Reflektiertes über die Rollen, die wir in unserem Leben haben. Und ist nicht mehr so, wie er früher war. Ob das jetzt authentisch ist, ob man ihm deswegen das abnimmt, ist eine andere Frage. Also ich nehme es ihm ab, so wie er sagt, ohne ihn jetzt als Mutter Teresa darzustellen. Ja. Ansonsten, sehen wir es bei manchen Trainern im Fußballbereich. Wir sehen es bei denen, die ja gut mit Misserfolgen umgehen. Ja, die das die Wellen des Lebens als solche erkennen. Und wenn man jetzt Namen nennt, ist es schwierig, weil die haben alle einen sehr starken Alpha-Anteil trotzdem. Ja, also das ist auf dem Platz schreien die halt rum und hauen auf die Pauke und haben auch dann die entsprechend verzerrten Gesichter. Das ist dann nicht das Vorbild. Aber wie sie sich sonst geben und dass sie Niederlagen anerkennen und die Pech gehabt haben oder auch in Anführungsstrichen nicht performt haben, in Arm nehmen und wieder aufbauen, das ist das, glaube ich, was Beispiele sein können für den Weg dahin. Ja. Und ansonsten gebe ich zu, dass mir das ganz große Beispiel in der Wirtschaft oder in der Politik nicht einfällt. Was wieder auch dafür spricht, dass es die Mischung der Anteile ist, die wir haben. Beyond Alpha heißt ja nicht, ich darf gar nichts Dominantes mehr haben, sondern wir wünschen uns die Breite der Gefühle und der Verhaltensweisen und wir wünschen uns eine menschliche Dominanz, ja, eine immer andere mit im Blick behaltene Dominanz, auch wenn man klar und ist und vielleicht den einen anderen Befehl auch in bestimmten Krisensituationen von sich geben muss. Und Führung heißt ja auch darüber hinaus, dass ich immer Menschen verletze. Es gibt keine Führung über einen längeren Zeitraum, wo ich nicht auch Menschen verletze, auch wenn ich es nicht möchte. Und Führung in Krisenzeiten heißt, auch wenn ich Beyond Alpha bin, dass ich eine ganze Reihe von Entscheidungen auch gegen die Mehrheit möglicherweise durchbringe. Also das macht es halt so schwer. Und deswegen kann man vielleicht auch nur so weit allgemein darüber reden und dann ist es notwendig, so wie du es tust, in kleiner Runde über das Alltägliche zu sprechen, zu sagen, okay, wie kann man das für sich aufnehmen, betrachten und dann den eigenen Weg dazu finden. Das ist ja das, was es ausmacht.
Ja, voll.
Vielleicht haben wir irgendwann die Vorbilder für Beyond Alpha und nicht die Vorbilder der bisherigen Männlichkeit, die noch vom Marlboro-Mann alter Zeit geprägt ist.
Ja, ne, und ist, also ich hatte neulich dann ein interessantes Gespräch, weil mich das Thema, wie gesagt, immer wieder beschäftigt. Und diese Vorbilder sind auch deswegen nicht so einfach zu finden, weil dies eben nicht die Marktschreier sind, die auf der Bühne schreien, ne, und über Ego, die Ego-Show abziehen jeden Tag. Und deswegen bin ich immer wieder froh, wenn ich tolle Männer als Vorbilder entdecke. Ich habe das vielleicht noch nachzuschießen letzte Woche. Ich weiß nicht, wie sehr du dich für Basketball interessierst. Die Wagner-Brüder, die gerade die NBA aufwischen. Moritz Wagner, der Ältere, hat gerade einen Kreuzbandriss. Und der hat sich letzte Woche in einem Podcast zum Thema Mental Health und wie er mit dieser krassen Verletzung umgeht und wie wichtig das ist, sich Hilfe zu holen und eben nicht zu glauben, man kann das alles alleine machen. Und das liebe ich halt auch sehr, ne, weil das ist eine Ikone der Jugend. Und wenn der diese Themen anspricht, dann hat es, glaube ich, einfach so eine große Kraft, einfach den Jungs, die dazuhören, was mitzugeben. Und weil es halt Mo Wagner ist und der halt sacken erfolgreich ist und einfach auch ein guter Typ und nicht verweichlicht oder so, super erfolgreich. Diese Typen sind super wichtig zu identifizieren. Und das fand ich ein ganz tolles Beispiel auch, ja, was ich glaube, wo es einfach viel mehr davon braucht.
Danke, jetzt wo du das so sagst, fällt mir Toni Kroos ein, der Fußballspieler, der immer als introvertiert galt, der nie so große Reden gehalten hat, aber schon sehr früh in seinem erfolgreichen Berufsleben eine Stiftung errichtet hat, sich immer wieder um Kinder kümmert. Also das mit leisen Worten macht, dafür auch bekannt ist, aber eben nicht top of mind. Der fällt mir nicht als erstes ein, weil er nicht für sich trommelt, sondern das im Hintergrund tut, aber sicherlich deutlich genug, dass man ihn als, wenn man jetzt, wo wir ihn entdeckt haben, als ein Vorbild für Beyond Alpha sehen kann oder Facetten von Beyond Alpha.
Ja. Und der auch gut aussteigen konnte aus diesem verführerischen System. Ne? Wir haben doch vorhin über die Identifikationskraft gesprochen, der auch nicht bis 41 irgendwo noch gespielt hat, sondern einfach fähig war, auf dem Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit anderen Themen, zum Beispiel seiner Familie, eine höhere Priorität nach 15 Jahren Fußballpriorität einzuräumen. Und das ist ja auch was, also wie vielen Männern gelingt, erfolgreichen Männern gelingt der Ausstieg aus diesem System, weil immer dieser Glaubenssatz wirkt, der nächste Job muss noch höher bezahlt sein und ich muss noch weiter aufsteigen. Auch diese Facette zum Beispiel finde ich an dem Toni Kroos, und da gibt es ganz wenige andere Beispiele, sehr beeindruckend.
Und ich glaube, wenn wir jetzt noch lange weitermachen würden, dann würden uns noch einige einfallen. Ja, und wie immer, wenn es um Veränderungen geht, das Wichtige ist die Arbeit im Kleinen. Ja, deswegen durfte ich dich eben auch nennen, denn Beyond Alpha ist ein wunderbares Konzept, um über die richtigen Fragestellungen, über gute Beispiele aus der Tagespraxis heraus, also nicht jetzt aus dem Großen heraus, sondern aus dem, was die Menschen erleben, in eine andere Offenheit zu gehen und sich nicht zu sehr in Schablonen pressen zu lassen, die einem selber nicht gut tun. Du hast es sehr gut alles beschrieben und die natürlich dem Umfeld auch nicht gut tun. Ja, und offene Menschen schaffen wieder offene Menschen. So sollte es sein. Du, Dominik, am Ende ist für mich immer die Frage, was können wir unseren Zuhörerinnen mitgeben? Gibt es 2, 3 kleine Ratschläge, die unseren Podcast überdauern und an die man gerne zurückdenkt? Ein Thema ist schon, du hattest es gesagt, schon wenn ich meine innere Haltung verändere, kann es einen großen Unterschied machen. Ja, also das kann jeder ja in der Reflexion tun. Ja. Macht es Sinn, das wäre die Frage an jeden, die innere Haltung zu verändern und die eigenen Prägungen mal zu analysieren. Dann der zweite Schritt könnte sein, mal mit Gleichen darüber zu reden, die in derselben Situation sind. Das ist sicherlich ein Augenöffner, so habe ich es ja erlebt in der von dir anmoderierten Meeting. Und der dritte Weg wäre dann eben mit den Frauen im eigenen Umfeld mal darüber zu reden. Ja, wie wirke ich eigentlich auf dich? Ich würde es gerne wissen. Und wie viel ist bei mir eigentlich dominant und so, wie wir uns früher mal Männer vorstellten? Und welche Anteile machen Sinn? Findest du gut? Es wird kleine Anteile geben, die Sinn machen. Kleine. Und welche hättest du gern geändert? Also wenn wir diese 3 Themen schon angehen, vielleicht hast du noch was Besseres, dann ist das sicherlich ein Schritt zu innerer Zufriedenheit und zu Veränderung.
Ja, das hast du ja eigentlich schon perfekt zusammengefasst. Ich kann vielleicht nur noch konkretisieren für den ersten Schritt der Reflexion, einfach konkret zu sagen, ich nehme mal die nächste Arbeitswoche und ich beobachte mich einfach mal, Wo erwische ich mich denn dabei? Und das aber mit einem Lächeln zu tun, ja? Also nicht mit dem inneren Kritiker und sich zu strafen, sondern einfach, und das kann im Privatleben, aber das kann eben auch im Arbeitsleben sein, wo erwische ich mich an so Gedanken, die eben so eine Alpha-Schablonenprägung haben? Oder wo nehme ich denn so über viel Raum ein, weil man das halt so macht als Mann? Führe ich Gespräche mit meinem Partner, mit meiner Partnerin? Und das finde ich, ist eben so der ganz spannende Startprozess aus einer, weil es eben keine reine intellektuelle Arbeit ist, sondern mich einfach mal zu beobachten und dann zu schauen, was ist es denn da bei mir? Und dann eine Freude daran zu entwickeln, wie du sagst, ins Gespräch zu kommen, vielleicht auch mal 1, 2 Dinge zu verlernen. Also es geht ja nicht nur darum, Neues dazu zu lernen. Ich mag auch diesen Gedanken von Dingen zu verlernen. Und ne, wie du das dankenswerterweise ja auch beschrieben hast, also es ist auch ein großer Teil meiner Arbeit, überhaupt mal Räume aufzumachen, um Menschen und Männer in meinem Fall oft ins Gespräch zu bekommen und zu bemerken, ah, krass, mit den Strugglen bin ich ja gar nicht alleine. Schon das tut viel Gutes vielen.
Ich habe noch 2 Sätze, die ich gerne dazufüge. Der letzte Satz davon ist deiner, den habe ich irgendwo aus einem deiner Podcasts, frag mich nicht aus welchen. Ja. Und davor habe ich es versucht, mit eigenen Worten zu sagen. Mit eigenen Worten würde ich sagen, sei du selbst und keine Schablone. Mhm. Und du hast einmal gesagt, Authentizität ist wichtiger als Perfektion. Mhm. Und das finde ich einen total coolen Satz. Ja. Der gefällt mir, ja. Das, ja, es ist wichtiger als Perfektion oder auch wichtiger als Erfolg, aber Authentizität ist wichtiger als Perfektion. Ja. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, danke. Schön, dass ihr dabei wart. Mir hat es riesen Spaß gemacht, Dominik. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich. Und ja, dann lass uns doch langsam, aber sicher und nicht zu langsam die Welt da verändern, wo sie es gerne möchte, wo sie es zulässt. Wie du sagst, in der Mitte sind die Menschen, die ansprechbar sind, um die könnten wir uns kümmern.
Ja, danke Thomas für das lebendige Gespräch. Du hattest ja am Anfang die Frage an dich, ob du Angst haben müsstest vor dem Thema. Ich habe jetzt das Gefühl gehabt, diese Bedenken waren unnötig. Zumindest habe ich dich auch aktiv und strahlend erlebt. Danke für dein Interesse, danke auch für deine Geschichte, für deine Beispiele. Schön, dass wir in Kontakt sind. Und ja, danke an die Hörerinnen und Hörer natürlich. Und ich hoffe, es war eine gut investierte Zeit, uns zuzuhören. Lieben Gruß.
Okay, also macht's gut allesamt. Bis bald.
Tschüss.
Das war der Podcast Der Chef in dir muss Führung finden. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere ihn gerne und lass uns auf LinkedIn oder im Leben weiter plaudern. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes.